Ich würde wahrscheinlich noch ein bisschen stärker auf externe Hilfe setzen am Anfang des Prozesses.
Herzlich willkommen zum Podcast der Zukunftspioniere. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir stellen dir hier Menschen vor, die gemeinsam mit ihrem Team die Arbeitswelt verändern. Dabei gehen sie mutig neue Wege, die nicht selten auch mit einem Paradigmenwechsel verbunden sind. Hallo Tonio, schön, dass es geklappt hat.
Hallo Ralf, ja, likewise.
Willst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist, wo du hingehörst?
Ich bin Tonio, ich arbeite seit langer Zeit bei der Firma Leap, seit 13 Jahren, bis jetzt, kurz nach der Gründung dazugekommen und bin dort eigentlich immer so in dem Feld Product Ownership, Business Development, strategische Entwicklung, so ein bisschen in diesem Umfeld tätig. Ich habe mich dann auch ein bisschen substanzieller eingekauft im Unternehmen, bei der Geschäftsleitung war, was noch eine hatte. Genau, und sie spannende Jahre und stehen noch spannende Jahre vor uns, aber nicht nur vom Arbeitsinhalt her, sondern auch, wie man die Arbeit macht. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das eingeladen wurde für den Podcast. Genau.
Die Firma Leap, die könnte man durchaus schon kennen. Das ist, würde ich mal sagen, ich nenne das häufig einer der usual suspects, wenn es um die Frage geht, wie Unternehmensorganisation, Führung anders aussehen kann. Ihr habt euch ja vor einigen Jahren holokratisch begonnen zu organisieren. Kannst du mal dazu kurz was mit sagen, dass die Zuhörer eine Grundidee haben, wo ihr gerade steht, beziehungsweise wo ihr herkommt?
Ja, ist es, also die Wurzeln zu dem Ganzen liegen schon eigentlich in der Gründung oder in den zwei Unternehmen, die fusioniert haben, vor der Gründung, wo nicht nur wichtig ist, was machen wir hier genau, also Web-Applikationen und Mobile-Applikationen. Damals hat es noch keine Mobile-Applikationen gegeben. sondern wie machen wir das? Sie waren auch ein bisschen ideologisch motivierte Menschen, die das Unternehmen gegründet haben, die im Markt ausgeführt haben und gesagt haben, das muss doch auch anders gehen. Wir müssen doch auch können mehr ökologische und soziale Verantwortung als Unternehmen können tragen, Sachen anders machen, 100% auf Open Source setzen. Und das Value Set, das ist eigentlich seit der Gründung da und ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum dass wir relativ früh auf so etwas gewechselt haben. Vor 1.1.16, als wir von Locracy gewechselt haben, ist das Thema Unternehmensorganisation eigentlich mehr so ein Beigemüse gewesen. Man hat sich schon irgendwie organisiert, aber das ist nicht jetzt irgendwie nach einem bestimmten Modell gewesen, vielleicht inspiriert von Spotify und so, selbstständige Teams, Gilden, aber nicht sehr stark strukturiert. Ich würde es eher so ein bisschen rückblickend als chaotisch bezeichnen, das Ganze. Aber doch so durch vielleicht auch sehr viel geteilte Verantwortung, die man schon damals hat, doch irgendwo hat sich das schon produktiv angefühlt. Aber wir haben schon vor der Einführung von Holacracy keine klassischen Managementstrukturen gehabt, außer eben der Geschäftsleitung, bestehend aus 6 Partnern, wie man es im Agenturumfeld so hat. Aber die damals etwa 120 Mitarbeiter sind sonst nicht irgendwie mittelmanagementmässig oder Teamchef oder so organisiert sind. Und mit dem Wachstum hat sich das schon ein bisschen abzeichnet, okay, langsam wird es ein bisschen schwierig, so die Edge-Case-Geschichten, die beim Management landen, wie Lohneinstufungen, Kündigungen und halt alles, was nicht irgendwie einfach, von allen kann mitbestimmt werden. Da hat dann schon ein bisschen Bottleneck-Situationen gegeben, wo sich das Management eigentlich fast nur noch um solche Sachen gekümmert hat und weniger strategische Aufgaben können wahrnehmen, wo man gespürt hat, man muss etwas ändern. Und im 15 war das schon so eine Zeit, wo eben die Konzepte das erste Mal auch ein bisschen in die Schweiz gedrungen sind, eben New Work, Teal, Organization, so ein bisschen die Stichwörter. Und einige Leute bei uns haben angefangen, das ein bisschen genauer anzuschauen und hat auch ein bisschen Euphorie ausgelöst im Unternehmen. Und wir sind ja, recht überzeugt war, mal, dass das ist etwas, was zu uns passt. Das ist eine Struktur, die uns weiterbringen könnte, wo viele Probleme lösen könnte. Natürlich im vollen Bewusstsein, dass das ein grosses Wagnis ist. Und ja, dann haben wir ein bisschen darüber nachgedacht, wenn wir selber so etwas basteln oder nehmen wir da etwas from the shelf, wie Holacracy, was da schlussendlich geworden ist. Und haben relativ schnell gemerkt, nein, also selber etwas basteln. Nur schon die Kernfrage, okay, wenn wir jetzt da irgendwelche Prozesse festlegen, wie das selbst organisiert ist, wer tut denn die Prozesse selber wieder anpassen und so. Dann haben wir gemerkt, nein, komm, lass uns etwas from the shelf nehmen, das können wir dann gerne noch anpassen. Und dann haben wir das 1.1.16 eingeführt. Schnell gemerkt, nein, das passt mir gescheiter nicht an. Das ist relativ kompliziert. Und deswegen leben wir eigentlich seit all diesen Jahren Holacracy, die wir damals gewählt haben, zu, ich würde sagen, 100% bei der Book, bei der Constitution. Und ja, sind noch da. Geht uns noch gut.
Ja, das sind immer so gute, wichtige Maßstäbe, wo man sagen kann, hey, es gibt uns das, funktioniert offenbar.
Genau.
Wie ist die Entscheidung damals gefallen, dass ihr in Richtung Holokratie geht? War das basisdemokratische Entscheidung? Hat mehr die Partner? Du hast, glaube ich, damals auch schon zu den Partnern gehört.
Genau.
Habt ihr euch primär zunächst mal darüber ausgetauscht und gesagt, hey, ja, wir machen das? Oder wie lief das?
Das hat doch ein bisschen mit Holacracy selber zu tun, was schon per Default eigentlich, gut, das ist ein bisschen umstritten, aber aus meiner Sicht eigentlich top-down muss eingeführt werden. Weil die Powerholders geben sozusagen ihre Power in Constitution. Das heisst, wer auch immer Power hat, jetzt bei uns im Fall ist das auch das Partnergremium mit dem Verwaltungsrat zusammen gewesen, entscheidet eigentlich, jawohl, wir geben unsere Macht in Constitution und dann ist Constitution die höchste Instanz, eben mit Ausnahme vom Verwaltungsrat, wo das Ganze da wieder könnte absetzen. Und ja, von dem her ist das eine Entscheidung, die wirklich so ein bisschen bei den Führungspersonen gelegen ist. Wir haben natürlich im Vorfeld das schon auch breit abgestützt. Also wir haben schon vorher näher an die Initialzündung war ja der LeapConf, wir haben so eine jährliche Konferenz, wo sich die ganze Firma trifft. Dort hat es dann auch Sessions gegeben über das Thema. Ich bin mir nicht sicher, ob wir auch noch strukturierte Umfrage gemacht haben dazu, aber wir haben 10% der Mitarbeiter durchs Band auch in ein Training geschickt, in ein externes, damit wirklich sehr viel Wissen im Unternehmen da ist. Wir haben es jetzt schon nicht einfach blind entschieden. Wir haben Mitarbeiter mitgenommen. Und wie ich schon erwähnt habe, die Euphorie war recht gross gewesen. Yes, Management abschaffen, endlich werden keine blöden Entscheidungen mehr getroffen und so. Das hat sich jetzt nicht angefühlt, dass müssen wir da der Firma etwas aufzwingen.
Ja, und wenn du jetzt für dich zurückschaust, du bist ja schon einen Moment bei Liebe. Hast du deinen persönlichen, ich nenne es mal Schlüsselmoment gehabt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt muss ich irgendwas verändern.
Bei der Einführung von Holacracy, fairerweise, oder vor der Einführung, fairerweise nicht. Ich bin dort eher einer gewesen, der noch ein bisschen auf der Bremse gestanden ist, weil für mich hat sich das dort noch okay angefühlt, so ein bisschen eben von, also mir ist klar gewesen, wir können nicht ewig mit 6 Leuten unbegrenzte Anzahl Mitarbeiter steuern. Das geht nicht, das ist mir schon klar gewesen. Für mich hat es sich aber auch okay angefühlt, das noch 1-2 Jahre weiterzumachen und ich bin ein bisschen skeptisch gewesen gegenüber so einer radikalen Geschichte. Aber ich habe mich dann tiefer damit befasst und habe auch müssen eingestehen, mal, wenn etwas zu uns passt, ist es wahrscheinlich eher so etwas als ein Mittelmanagement-Layer einführen oder so. Und so ein bisschen Durchbrüche waren eigentlich schon gewesen, wo ich mich wirklich, ich bin auch an ein Practitioners-Training, Holacracy gegangen. Je mehr, dass ich darüber erfahren habe, wie die ganzen Mechanismen funktionieren und wirken, desto mehr Selbstsicherheit habe ich eigentlich gewonnen, dass das kann funktionieren. Und das, vor allem, was ich auch gewonnen habe, Selbstsicherheit, dass wenn es nicht funktioniert, dass eigentlich auch kein grosses Drama ist. Im Zweifelsfall wirst du in die alten Muster zurückkehren und du hast den Status quo wieder, wie du vorher hast. Und was ein bisschen schade war damals, hat es halt noch nicht wirklich viele andere Unternehmen gehabt, also irgendwo im Ausland, die das praktiziert haben, oder zum Teil irgendwelche 5-Mal-Bauten, was jetzt auch nicht wahnsinnig hilft. Also wie gegen 5-Mal-Bauten, das ist awesome. Aber logischer sein im Kontext von einem Team von 5 Leuten ist halt ein bisschen Overkill. Ja, das hat mir dort sicher auch noch ein bisschen geholfen, Erfahrungswerte können zu kennen. Aber ja, der Schlüsselmoment war eigentlich, hey, wenn es nicht funktioniert, es ist Organisation. Es muss ja eh weitergehen. Wir waren vorher auch ein bisschen chaotisch organisiert, es kann ja nicht schlimmer kommen. Oder?
Ja, wenn du jetzt zurückschaust, sind ja doch jetzt 5 Jahre, oder? Ja, genau, 5 Jahre.
Ja, 5 Jahre. 5,5.
Ja, 5,5 schon. Und zurückschaust, wo würdest du sagen, was hat wirklich gut funktioniert von den Dingen, die sich seitdem mit Holacracy zum Beispiel verändert mit haben? Auf dem Weg, auf der Reise in die weitere Entwicklung von der eigenen Organisation?
Er hat jetzt gesagt, das Hauptversprechen, wo er jetzt aus der Business-Perspektive Holacracy macht, das Verteilen von Verantwortung, das Verteilen oder das breiter Abstützen von Entscheidungskompetenzen. Das war ein bisschen holprig am Anfang, aber das hat es versprochen. Ich denke auch, weil wir es wirklich 100% umgesetzt haben und sehr stark auch gegen Shadow Management und so vorgegangen sind. Es hat wirklich dazu geführt, dass inzwischen doch eine beachtliche Anzahl Leute Ownership trägt, Entrepreneurship zeigt. Es war nicht so, dass das vorher nicht so war im Unternehmen. Aber mir dünkt, dank Holacracy hat sich das durchaus recht stark ausgeweitet. Und das war auch das, was ich mir erhofft habe, dass wir mehr von dieser Power, die ja viele Menschen mitbringen und teilweise Kinder beziehen, weil es im aktuellen Schritt von der Karriereleiter kontraproduktiv ist, sich da jetzt irgendwie zu fest in die Richtung oder whatever. Das hat es aus meiner Sicht durchaus versprochen und das hat die Firma auch weitergebracht, dass mehr Leute mehr Energie ins Unternehmertum können investieren können. Was auch sehr geholfen hat, ist, dass Organisation, dass man schlussendlich weniger Zeit mit dieser internen Organisation muss verbringen. Das ist etwas, was ich mir nicht erhofft habe oder wo ich gar nicht daran gedacht habe, aber ein Effekt, wo für mich auch ein bisschen augenöffnend ist. Das ist bei uns als Agentur-Business, sage ich mal, natürlich noch schwarz-weiß. Jede Stunde, wo wir nicht für einen Kunden arbeiten, können wir nicht verrechnen und kein Geld rein, kostet nur. Interne Organisation per se können wir nicht an einen Kunden verrechnen. Das generieren wir ja keinen Wert für den Kunden damit. Das heisst, je mehr Stunden, dass wir für interne Organisation aufwenden, desto schlechter. Je weniger, dass wir aufwenden, also wenn wir das beim gleichen Resultat, oder wenn wir weniger Stunden mit dem gleichen Output aufwenden, haben wir mehr Stunden Zeit, um für Kunden zu arbeiten. Und so ein gesamtes Managementsystem aus einem Regal zu nehmen und anzuwenden, selbst wenn das jetzt nur ein Framework ist, das gibt einem ja nicht vor, wie du nie mit Kündigungen umgehe und so weiter, aber es ist ein Framework, wie auch die Veränderung der Prozesse passiert und so weiter. Das nimmt einem schon mal sehr viel, oder das nimmt einem schon mal sehr viel Zeit ab, wo man bräuchte, zu definieren, ja, wie ist unser System und hier Reorg und irgendwas. So eine Sache wie eine Reorganisation, das ist in der DNA von Holacracy, das ist eine konstante Reorganisation, die Prozesse sind definiert, wie das geht, du verbringst keine Zeit damit. Du hast die Meetings, die ziehst durch, die sind sehr straff, sehr effizient und die Anzahl, die Stunden, die wir brauchen, um uns selber zu organisieren, wir haben es jetzt nicht gemessen, aber gefühlt, hätte ich gesagt, hat drastisch abgenommen. Und das ist auch etwas, was ich wirklich muss sagen, super Sache jetzt für ein Unternehmen wie wir sind.
Mhm. Und das sind ja jetzt die positiven Dinge. Und genau. Jetzt kommen wir mal zu den Herausforderungen, die sich vielleicht überraschenderweise dann auch ergeben haben auf dem Weg.
So ein bisschen, oder nicht ein bisschen, mächtig unterschätzt habe ich, was dass Distribuieren von Verantwortung und Entscheidungen und so weiter der wirklich auch bedeutet. Das liegt vielleicht auch in meinem Selbstverständnis, dass ich nie ein grosses Problem hatte, damit habe, Verantwortung zu tragen, Entscheidungen zu treffen. Das ist deswegen gar nicht wahrscheinlich auch der Werdegang in meinem Leben genommen, wie ich ihn genommen habe. Und die Euphorie, die man gespürt hat, bevor man es eingeführt hat, hat mich sehr zuversichtlich gemacht. So, ja, wir machen die Schleusen auf, wir schaffen das klassische Management ab und jetzt tun sich alle da mit grosser Verantwortung in x Abenteuer reinstürzen. Und das ist nicht passiert, das ist eher das Gegenteil passiert. Dort, wo, also sehr, sehr viele haben sich recht ernüchternd gefühlt, weil Management abschaffen in der Realität anders ausgesehen hat, als sie sich das vorgestellt haben. Weil die Kompetenzen, die das Management oder die Verantwortung, die das Management trägt hat, die Entscheidung, die das Management getroffen hat, das ist nicht einfach, die schaffst du ab und dann sind sie weg, sondern die Entscheidungen müssen immer noch gefällt werden. Da muss immer noch jemand für den Bereich XY Verantwortung übernehmen. Und das war auch klar gewesen, okay, das müssen jetzt einfach mehr Leute, andere Leute machen. Und gerade so in dem ersten Jahr hat es schon sehr starke Verantwortungsvakuum gegeben, immer wieder, wo man gespürt hat, hey, hier müsste jetzt mal eine Entscheidung gefällt werden, weil das blockiert uns. Aber es ist sehr schwierig gewesen, die Entscheidungen herbeizuführen, ohne eben das klassische Management zu haben. Ja, ich weiß eh, als am besten, ich entscheide es jetzt mal so. Und das habe ich ein bisschen unterschätzt, wie viel von diesem Verantwortungsvakuum da plötzlich existiert. Und das ist ja eine schwierige Situation. Du würdest dann am liebsten rein und das Vakuum auflösen. Aber wenn du das machst, dann verhinderst du die Prozesse, dass sich das Unternehmen wirklich auch anfängt, selber zu organisieren. Du stehst dann der Entwicklung im Weg. Und meine Strategie war, das Vakuum auszusitzen. Ich kann jetzt im Nachhinein nicht sagen, ob das die beste Strategie war oder nicht. Aber es hat dazu geführt, schlussendlich, dass sich das Vakuum dann auch von selber dann mal aufgelöst hat. Ich habe gesehen, es braucht einfach Zeit. Die Menschen sind durchaus in der Lage, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Aber es braucht Zeit. Es braucht auch mal so eine erste größere Entscheidung, die man trifft oder die vielleicht auch nicht gut rauskommt und man realisiert, okay, die Welt geht nicht unter, es ist niemand gestorben. Ich kann Entscheidungen treffen, ich kann Verantwortung übernehmen. Und es war auch ein anderes Klima natürlich gewesen, nach Einführung von Holacracy. Vorher war das Klima gewesen, wenn das Management etwas entschieden hat, hätte man sich ein bisschen zu Mut darüber können verweisen, was das jetzt für eine dumme Entscheidung war und man hätte doch alles viel besser können und so. Und nach Holacracy war mit der Situation gewesen, dass jeder hätte können müssen eine Entscheidung treffen. Und man hat auch gemerkt, oh, okay, vor der Entscheidung ist die Welt nicht so klar wie nach der Entscheidung. Es gibt nicht nur eine gute Entscheidung versus eine schlechte Entscheidung, sondern es gibt auch gut versus gut, schlecht versus schlecht. Das ist sehr eine komplexe Sache, Entscheidungen zu treffen. Und man hat mehr Respekt bekommen vor Leuten, die Entscheidungen treffen, als es vorher war. Und das hat natürlich auch zu einem Klima geführt, wo es einfacher ist, Entscheidungen zu treffen. Es ist ja heute nicht so, dass irgendein Lernender zu uns kommt. Gut, der Lernende noch eher, weil der kennt es nicht aus anderen Strukturen, aber es ist noch heute nicht so, dass irgendjemand frisch zu uns kommt und nach dem Tag eins weg, zack, hier, mein Verantwortungsbereich. Also es gibt solche natürlich, und die hat es schon vorher gegeben und die wird es immer geben. Aber der durchschnittliche Mensch muss sich immer noch ein bisschen akklimatisieren und so ein bisschen spüren, mal, es ist okay, wenn ich jetzt für das Verantwortung übernehme und es ist nicht so, dass ich dann irgendwie abgehackt werde, wenn etwas schief geht, was ich entschieden habe. Ja, und jetzt die Entwicklung von dieser Kultur, die hat doch ein Zeit gebraucht. Und ich wüsste im Nachhinein aber auch nicht, wie man es hätte beschleunigen können, das Ganze.
Das ist spannend. Der Kulturteil ist, glaube ich, der häufig auch extrem unterschätzt wird. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, das, was du beschrieben hast mit dem Warten, dass Menschen das Vakuum füllen oder nutzen, ist für mich meistens auch so die klassische Beschreibung von Push und Pull. Also im Kern, ja. Du musst irgendwann ziehen und dazu braucht es dann irgendwo die innere Motivation dazu.
Vielleicht noch ein zweiter Aspekt, wo ich würde jetzt sagen, gar nicht unterschätzt, das hat mich schon gedacht, könnte ein bisschen problematisch werden. Das liegt jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr an Holacracy selber als mögliche Implementationsform von New Work und was es da alles für Titel dafür gibt. Das Ganze ist relativ technisch und ist von einem Entwickler ja gemacht und das spürt man. Der Faktor Mensch wird nicht so stark berücksichtigt in diesen holokratischen Prozessen selbst. Das Ganze ist so konstruiert, dass es sehr essentiell ist, dass Mensch und Rolle, die er einnimmt, emotional relativ gut getrennt sind. Man kann die Rollen entziehen, der Rollfit kann irgendwie nicht stimmen. Und du musst eine gewisse Distanz haben zu deiner Rolle, damit du effizient in diesem System produktiv kannst sein. Und das ist nicht so etwas, was zumindest in unserem Kulturkreis der Menschen sehr gegeben ist. Und wir haben schnell gemerkt, dass so ein bisschen soziale Formate nicht einfach von Grund auf in diesem System drin sind und auch müssen geschaffen werden. Es ist sehr arbeitsfokussiert, sehr produktivitätsfokussiert und man muss wie andere Sachen auch, aber man muss wirklich ein besonderes Augenmerk darauf geben, auf das Zwischenmenschliche, auf die sozialen Aspekte beim Arbeiten. Das nimmt dem Holacracy nicht ab. Das Thema ist nach wie vor da. Und insbesondere jetzt kann ich in dieser ganzen Corona-Zeit, wo dann alle auch nur noch remote sind, ich kann es jetzt schlecht vergleichen, weil ich mir die Corona-Zeit erlebt vor Holacracy. Und ich weiß nicht, wie es anderen Unternehmen geht. Aber der soziale Zusammenhalt fühlt sich recht challenging an.
Ja.
Ja, sagen wir mal, vielleicht als Beispiel, so das Äquivalent zum Team-Meeting in Holacracy ist Tactical Meeting. Tactical Meeting ist ein sehr stark strukturiertes Meeting, wo man kurz die Metriken anschaut, die Agenda-Punkte aufnimmt, nach einem gewissen Prozess die Agenda-Punkte abarbeitet, Projekt verteilt und geht. In diesem Meeting hat es keinen Platz, eine Runde zu machen. Hey, also fairerweise muss ich sagen, es gibt bei jedem Holacracy, also bei diesen zwei Holacracy-Meetings, eine Check-in und eine Check-out-Runde, wenn man sich über die persönlichen Empfindlichkeiten auch kurz kann, referieren kann. Aber es ist nicht ein Meeting-Format, wo irgendwo etwas, was auf der sozialen oder emotionalen Ebene ist, Platz hat drin. Hat es nicht. Und dort haben wir schon gemerkt, hey, wir müssen andere Räume schaffen für diese Aspekte, die aber dann wiederum ein bisschen schwierig zu bewirtschaften sind. Oder wenn du dann so die Coffee Round nach dem Mittagessen machst und das Ganze noch remote, ist es natürlich schwierig, alle dafür zu motivieren, sich jetzt doch einzuwählen und nicht irgendeine einfache Ausrede zu bringen, nicht dabei zu sein.
Ja. Das ist genau einer der Punkte, den ich häufig höre, dass Holokratie, wie du es schon beschrieben hast, auch selbst meistens als mechanistisch wahrgenommen wird und der Mensch im System, also so wie es daherkommt, häufig nicht die Rolle spielt. Was mich dabei vor allem immer wieder interessiert, wie seht ihr das heute, wenn du zurückschaust, ist es für euch, hat es eine hohe Relevanz, dass man eben Menschen neben dem Prozessanteil letztlich auch mehr Kompetenz mitgeben möchte, dass sie eben genau die Selbstverantwortung mitnehmen, dass sie die Prozesse für sich gestalten und nicht eben dieses Gefühl haben, ich muss dem Prozess halt folgen. Im Sinne von, ich folge dem Prozess, dass ich dem Prozess halt folge, sondern die Prozesse sich für sich selbst mit nutzen können und die Sinnhaftigkeit auch darin für sich erkennen.
Ja, das ist noch schwierig zu beantworten, weil das Einzige, was Holacracy ja macht, ist die Prozessvorgabe, wie, sag jetzt mal, Prozesse entstehen. In Holacracy gibt es in dem Sinn Prozesse nicht. Es gibt Rollen, Policies, Accountabilities, Purpose, so Geschichten. Und um dort mitwirken können, musst du das System natürlich ein bisschen weit verstehen. Und aus meiner Perspektive ist das auch nicht in der Realität so overwhelming, oder wie es am Anfang aussieht. Wenn du in ein holokratisch funktionierendes Unternehmen hineinkommst, hast du auch sehr viele Chancen, Learning by Doing zu machen. Das Ganze ist schon auch so ein bisschen aufgebaut, dass du kannst reinkommen kannst. Du musst nicht den perfekten Vorschlag für eine Rollenänderung haben. damit mit dem durchkommst. Ein System kann damit umgehen. Was ist mit zunehmender Zeit, wo Lacracy praktiziert wird, gibt es zumindest gefühlt weniger Systemänderungen. Weil am Anfang ist das wöchentlich hier etwas anpassen, dort. Natürlich konvergiert das Ganze näher so nach einer optimalen Organisation, wo vielleicht ein, zwei Mal wieder mal disruptiv durchgeschüttelt wird oder dort etwas gemacht. Aber wenn wir zum Beispiel den Zirkel nehmen, wo ich am meisten im operativen Bereich unterwegs bin, wir haben jetzt, würde ich sagen, sicher schon 4-5 Monate kein sogenanntes Governance-Meeting mehr gehabt. Das sind die Formate, wo schlussendlich System oder Struktur angepasst wird. Und somit haben Leute, die neu hinzukommen, eigentlich auch das Learning by Doing nicht, weil sie erleben zu wenig, wie Strukturen geändert werden. Und das ist schon ein bisschen problematisch, weil das heisst, sie erfahren zu wenig über das System an solches, bekommen das Gefühl nicht, dass sie ihr Arbeitsumfeld können verändern können, wenn es Spannungen gibt. Und durch das dann vielleicht Frustration aufkommt. Und habe ich selber, muss ich jetzt ehrlich sagen, auch nicht so reflektiert. Aber Fazit, ich würde sagen, Lacracy ist schon dafür gemacht, aber man muss es halt auch regelmäßig spüren, damit das Wissen auch nicht nur zu den Teilnehmern kommt, sondern auch dort erhalten bleibt. Und wenn du in Gefüge bist innerhalb vom Unternehmen, wo es nicht viele Veränderungen gibt, was vielleicht auch gut ist, weil es einfach perfekt ist, so wie es ist, dann wird es natürlich schwierig, teilzunehmen an diesem System. Natürlich bekommt jeder ein Training, das bei uns anfängt und ja, immer wieder externe Trainings. Aber es ist ja schon etwas anderes in einem Training zu sein, als das auch in der Praxis anzuwenden.
Du hast eben das Wort Spannung genannt im Holokratischen, wenn ich das so recht im Sinn habe, ist ja meist so Tension als Motivation, was zu verändern. Jetzt gibt es ja in den meisten Unternehmen auch noch Spannung auf anderer Ebene, nennen wir es mal der zwischenmenschlichen Ebene. Wie geht ihr damit heute um? Haben die Platz? Also gibt es die überhaupt? Frag mal so rum. Und vor allem, wie geht ihr damit um?
Die gibt es. Die wird es wahrscheinlich auch immer geben. Ich denke jetzt so zumindest anderen Kontexten, die ich auch schon geschafft habe im Leben. Sie sind erstaunlich klein, aber das macht auch ein bisschen der Kultur vom Typus Mitarbeiter oder Mitarbeiterin liegen, die wir anstellen. Es ist weniger so eine Management-Hackordnung bei uns als aber so ein respektvolles Miteinander. Aber ja, die gibt es durchaus. Und das ist in den klassischen Systemen ja auch etwas, was eine Management-Aufgabe ist, das zu beobachten, dort mehr reinzugrätschen, das zu schlichten, die Leute wieder herzustellen, dass es wieder funktioniert. Und das ist natürlich herausfordernd in so einem System, wie wir sagen. Man kann die Mechanismen, die Lacracy bietet, nutzen und sozusagen eine Infrastruktur aufbauen rund um das herum. Was wir auch haben, also es ist eine Mediationsrolle gegründet worden, die man kann, angehen bei Problemen. Es ist sogar eine externe Stelle geschaffen im HR-Bereich, wo man sich an die externe Stelle kann wenden kann, wenn man das Gefühl hat, hey, intern wird ich nicht ernst genommen, intern getraue ich mich nicht oder so. Wir haben People-Developer, die für die persönliche Entwicklung beizogen werden können. Es sind diverse Instrumente geschaffen worden und die werden auch immer perfektioniert oder ausgebaut, die bei zwischenmenschlichen Konflikten helfen. Was schwierig ist oder was eine Voraussetzung ist, dass zumindest einer von diesen, sagen wir mal, sind zwei Personen, die einen Konflikt haben, zumindest einer muss halt aktiv werden. Einer muss sagen, ich nutze jetzt ein Instrument. Wir könnten schon ein Instrument schaffen, das zum Beispiel überwacht und dann proaktiv die Leute dazu bewegt, das Instrument zu nutzen. Aber es ist halt immer so ein bisschen Observes X, Controls. Du versuchst auch nicht unbedingt so viele Überwachungsmechanismen wieder einzubauen, weil das ja nicht unbedingt selbstorganisationsfördernd ist. Also, obwohl so Lacracy würde zulassen, so etwas zu machen, aber einer, der gar nicht die Verantwortung hat, dass zwischenmenschliche Konflikte hier getrackt werden und so, könntest easy einführen, aber willst vielleicht nicht unbedingt. Oder du möchtest eigentlich, dass der Teilnehmer in diesem System die Selbstverantwortung hat und sagt, oh, ich habe jetzt einen Konflikt mit jemandem, ich hole mir jetzt Hilfe, um diesen Konflikt zu lösen, aus eigenem Antrieb. Ich brauche nicht jemanden, der sagt, hey, du hast einen Konflikt, mach etwas oder mach das.
Ja.
Und ja, das ist tricky, das ganze Thema. Aber ich würde sagen, vielleicht wegen unserem Instrument, vielleicht auch durch Zufall, es gibt es nicht so wahnsinnig viel. Es gibt es schon, aber es gibt nicht so. Es ist jetzt nicht irgendwie mehr als vorher locker war oder so.
Ja.
Die Konflikte, die da sind.
Wenn du jetzt zurückschaust, die letzten 5 Jahre, ich glaube, du hast gesagt, am Anfang gab es eine Euphorie und dann meistens kommt ja dann eher so eine gewisse Ernüchterungsphase. Hast du dann irgendwo im Vergleich zu heute schon das Gefühl, dass da mehr, ich nenne es mal Spannung, dass die Energie mehr spannungsgeladen damit war? Und das muss ja noch nicht mal im Sinne von Konflikten anderen Menschen gegenüber sein, sondern es kann ja auch schon der innere Konflikt sein. Weil so eine Veränderung von den Strukturen fordert ja doch viele Menschen recht stark.
Ja, also eben die Ernüchterung ist schon ein bisschen heftig gewesen. Es hat auch Stimmen gegeben, die gesagt haben, wir schaffen es wieder ab. Und schlussendlich haben wir ein halbes Jahr nach Einführung eine Umfrage gemacht, wo wir die Frage auch wirklich gestellt haben, sollen wir es wieder abschaffen? Wo es nicht so, dass es 99% haben gesagt, sollen wir abschaffen oder sollen wir es nicht abschaffen, aber es ist doch noch eine substanzielle Mehrheit gewesen, die gesagt hat, hey, komm, wir versuchen es weiter. Aber es ist ein bisschen auf der Kippe gestanden, das Ganze, weil, ja, es ist nicht nur das Bewusstsein gewesen, dass es halt in der Realität anders ist, als man sich das vorstellt, dass man so selber muss Verantwortung übernehmen muss, dass man nicht mehr ein Fallnetz hat, wenn man jetzt eine Entscheidung trifft, gibt es da schon als Management, das schaut, dass das die richtige Entscheidung war. Sondern es ist halt gleichzeitig auch ein bisschen chaotisch gewesen, weil niemand hat gewusst, was ist jetzt, wie funktioniert das eigentlich. Wir hatten Constitution, wir hatten ein bisschen Beratung gehabt, aber es hat nicht Leute gehabt, die das jetzt schon seit 5 Jahren praktizieren und können sagen, ja, look, weißt du, so machen wir das in Holacracy. Und das hat natürlich zum Frustrationslevel auch noch ein bisschen dazu beitragen. Nachher hat sich das schon beruhigt und ist auch eine Kultur entstanden, wo so ist, wie wir das gewünscht haben, wo die Leute eigeninitiativ sind, wo die Leute selbstständig sind, wo sie mutig sind. Aber du haust natürlich niemals 100% ab. Mit dem braucht es auch nicht in einer Holacracy. Wenn 30-50% der Leute sich beteiligen und das Unternehmen mitgestalten und mitformen, dann kommst du als Unternehmen genug schnell weiter. 100% wäre vielleicht sogar kontraproduktiv, wenn jeder zu jeder Zeit alles möchte ändern. Aber ich denke, es gibt nach wie vor auch heutzutage Leute, die entweder so sehr passiv partizipieren, wo jeden Morgen herkommen, ihre User-Story aus dem Backlog, wo sie abarbeiten und am Abend gehen, das vielleicht auch gar nicht wollen. Und es gibt sicher nach wie vor auch Leute, die ein bisschen überfordert sind mit dieser Situation, wo gerade gestern auf Kununu haben wir wieder mal schlechte Bewertungen bekommen, was sehr selten ist, aber es gibt es doch ab und zu, was normal ist. Ich weiß auch nicht glaubhaft, was da auf Kununu läuft. Kununu ist eine Arbeitgeberbeurteilungsplattform. Und ja, dort sind so ein bisschen Missstände aus einer gewissen Perspektive aufgezeigt worden, wo bei mir nicht so in den Gedanken ausgelöst hat. Also das meiste, was dort geschrieben worden ist, ist in Realität nicht so, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und wo man sich fragt, ja, okay, wie kann so eine krass diametrale Wahrnehmung über spezifische Themen entstehen? Und das andere ist, warum baut sich da so viel Frustration auf in einem System, wo man eigentlich ja die Missstände könnte angehen und ändern aus sich selber raus. Und mir hat schon gezeigt, dass das schon nicht selbstverständlich ist, dass einfach ein Mensch in so eine Systemmaschine setzt und der oder die funktioniert mehr perfekt in diesem System. Dass es nicht nur Zeit braucht, dass es vielleicht auch Coaching braucht. Und vielleicht, das ist das, was jetzt die Bewertung ausgelöst hat, aber vielleicht auch Massnahmen braucht, solche Leute können auch zu identifizieren und die gezielter zu unterstützen. Weil das ist eigentlich nicht das, was wir möchten, dass irgendjemand frustriert ist am Arbeitsplatz und die Instrumente wären da, um diese Frustration zu ändern. Ja, deswegen, ehrlicherweise muss ich sagen, es ist nicht 100% von den Leuten, die bei uns happy, flappy, schwerelos mit dem System umgehen. Es scheint doch auch vereinzelte Fälle zu geben, wo durchaus Mühe damit haben.
Ja. Ja, im Kern, also in meiner Wahrnehmung, in meinem Verständnis geht es ja immer um die Frage von der Selbstverantwortung. Du hast es vorhin schon angesprochen. Und ich glaube, da liegt auch eine der großen Herausforderungen in der gesellschaftlich drin, weil von der Sozialisierung her, wenn die Menschen ja tendenziell nicht zu einem Zustand mitgebracht, wo sie wirklich in der vollen Selbstverantwortung für sich sind. Und das sind dann natürlich, wenn sie dann in Organisationssystemen, wo genau das eigentlich die Grundlage davon mit ist, sind natürlich mehr als nur doppelt gefordert. Und das ist, glaube ich, ein schwieriger Zustand.
Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich war sehr überrascht gewesen, wie viele Menschen das dann doch haben können rasch entwickeln und erkennen. Das ist auch so ein bisschen mehr am Anfang von den Eye-Opening Moments gewesen. Das ist schon, oder man tut manchmal Menschen ein bisschen schubladisieren und dann denkt, ja, die Person dort, das wird jetzt auch ein bisschen schwierig, in diesem neuen System zu schlagen. Und ich bin an so vielen Orten positiv überrascht worden, wie Leute plötzlich aufgeblüht sind, aufgegangen sind. Verantwortung übernommen haben, wo du denkst, hey, was du, ich hätte das niemals zutraut. Das ist wirklich krass. Also, wie gesagt, es gibt Leute, die Mühe damit haben, aber für mich überraschend, wie viele Leute nicht Mühe damit haben. Was für mich im Nachhinein auch ein bisschen nachvollziehbar ist, weil im privaten Umfeld, sage ich mal, bist du auch dein eigener Chef. Also hast du auch Verantwortung, vielleicht sogar Verantwortung für eine ganze Familie. Und schon schwierige Entscheidungen treffen in deinem Leben. Und das ist vor allem das berufliche und vielleicht schulische Umfeld, wo du durch bist, wo dir Entscheidungen durch eine Managementstruktur abgenommen werden. Aber privat, außer du hast einen gesetzlichen Vormund, wird dir nicht so wahnsinnig viel abgenommen. Also die Kompetenzen bringst du schon mit, oder?
Ja, absolut. Ja. Wenn du jetzt mal allgemein auf Lieb drauf schaust, gibt es Themen, die heute holokratisch noch nicht organisiert sind oder irgendwo nicht so funktionieren? Also zum Beispiel Gehaltstransparenz, Umgang damit, allgemein sehr schwierigen Themen oder vielleicht unattraktiven Themen zum Beispiel.
Ich hätte jetzt gesagt, gut, liegt natürlich schon daran, dass wir das seit 5,5 Jahren praktizieren. Mir kommt jetzt spontan nichts in Sinn. Also unsere Gehälter sind komplett transparent. Nicht nur, welche Summe das Werbe bekommt, sondern wie er oder sie im System eingestuft ist. Der Kündigungsprozess ist transparent. Der ist vielleicht noch nicht so komplett wasserdicht. Liegt aber auch daran, dass es halt nicht so viel Fälle gibt, für das man sie kann iterieren und verfeinern. Der ist schon lang so ein bisschen brach gelegen, nachdem Holacracy eingeführt worden ist, weil das ist etwas, was schon vorher nicht wahnsinnig strukturiert war. Ein paar gesetzliche Auflagen, die erfüllt müssen werden, aber jeder Case ist dort eigentlich separat behandelt worden durchs Management. Und das ist dann, eben, wie Holacracy ist einer der Grundsätze, dass du nicht im Voraus irgendwie grosse Sachen definierst und Prozesse machst, sondern eigentlich eher on the spot oder im Nachhinein daraus lernst, okay, das ist jetzt schief gegangen. Wie machen wir es das nächste Mal? Wo tun wir welche Veränderung machen, dass das nicht mehr passiert? Und so ein Kündigungsprozess, damit der wirklich innovativ und super funktioniert, muss der halt ein paar Mal laufen, damit sich das entwickeln kann. Aber inzwischen ist dort auch etwas in place, wo ich muss sagen, ist gut. Was vielleicht noch nicht so. Also im Vergleich zu einem klassischen Unternehmen, wo es halt das Gremium gibt, aber zum Beispiel Geschäftsleitung, wo strategische Themen vorgibt und so. So ein Konstrukt haben wir zurzeit nicht. Ich kann aber auch nicht genau sagen, warum das ist nicht. Das erste Mal, wir haben es vorher noch nicht gehabt. Ja, wir haben eine Geschäftsleitung gehabt. Wir haben schon damals die strategischen Themen eher aus den Teams rausgekommen, aus Interessen bei den Mitarbeitern, was sie gerne möchten machen. Was schlussendlich brauchst, oder du kannst schon den Markt anschauen und herausfinden, ja, was möchte der Markt, und jetzt tun wir das anbieten. Wenn du aber niemanden hast, der wirklich mit der intrinsischen Motivation dahinter ist, dann wird das auch nie ein erfolgreicher Service, den du da aufbaust. Deswegen haben wir schon früher eigentlich immer mehr geschaut, was möchten die Menschen, die hier arbeiten, machen? Gibt es einen Markt, irgendetwas, wo das abnimmt? Und das ist heute nach wie vor so, dass die strategische Ausrichtung von der Firma eher bottom-up, wenn man dem noch so sagen kann, in einer Holokratie kommt. Und wenn ich so darüber nachdenke, ja, es wird Technik von Holokratie würde es natürlich erlauben, irgendein Strategiegremium zu machen, rein juristisch, sage ich mal. Aber es ist natürlich schon ein bisschen fragwürdig, ob das Watch will. Das nimmt ja auch wieder so ein bisschen Entrepreneurship-Spirit aus dem Ganzen, wenn sich nicht mehr eine grosse Zahl von den Leuten überlegt, hey, wie könnten wir Wert generieren am Markt, sondern wenn die Verantwortung sozusagen eher an ein strategisches Gremium kannst abgeben. Aber ja, das würde ich sagen, rund um das Thema herum gibt es bei uns jetzt noch nicht so viele etablierte Prozesse.
Ja. Ja. Also noch Wachstums- oder Entwicklungspotenzial, wenn es das braucht.
Ja, das ist recht random bei uns. Also wir haben, ehrlich gesagt, aber auch vor Holacracy noch nie irgendwelche Wachstumsziele gehabt oder so. Ja. Unser Ziel ist glückliche Mitarbeiter, glückliche Kunden und gesunde Finanzen.
Ja.
Was jetzt in diesem Spektrum. Die Firma gehört zu 100% uns. Wir müssen keinem externen Stakeholder irgendwie 10% abdrücken. Also dort sind wir relativ frei. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es dort auch nie irgendwelche Ziele gegeben hat, was das anbelangt.
Letzte Frage. Was würdest du anders machen, wenn du zurückschaust? Mit Blick auf Holokratie, Einführung, Vorgehen?
Das spielt jetzt ein bisschen in deine Hände. Ich würde wahrscheinlich noch ein bisschen stärker auf externe Hilfe setzen am Anfang des Prozesses. Wir sind ein bisschen selbstbewusst gewesen. Wir haben gedacht, okay, 10% der Leute in das Practitioners Training und dann können wir hier den Dörf mal starten und loslegen und das kommt gut. Und wir haben am Anfang rückblickend doch so ein paar kapitale Prozessfehler innerhalb von Holacracy gemacht, die uns eben nicht mal aufgefallen sind. Und dann haben sie nach 2-3 Wochen gemerkt, so Moment, irgendwie kommt das nicht so zum Tragen. Und erst dann haben wir gesagt, okay, jetzt holen wir uns externe Hilfe, die mit uns einen Workshop macht, wo man anschaut, was wir hier genau machen und uns Tipps gibt. Und schlussendlich haben wir nicht viel externe Hilfe gebraucht. Das war ein paar Tage Consulting gewesen, aber es hat so viel Wert generiert. Oder eben das, was ich vorher schon gesagt habe, dass du dir ja selber nie sicher bist, wenn jetzt alle Systeme gleichzeitig einführen, Constitution auslegen, was ist jetzt richtig und nicht. Und nur schon die Möglichkeit gehabt, wenn ich so eben die externe Beratung also ein bisschen als Gericht genommen oder einen kurzen Videocall machen, ein kurzes Thema besprechen, was ist jetzt eigentlich die richtige Auslegung von dem. Das hat sehr viel Diskussion intern auch gespart. Und im Nachhinein würde ich das Unternehmen stärker begleiten bei der Einführung von Leute von Profis, die das wirklich schon mehrmals gemacht haben und es nicht versuchen, komplett selbstständig zu machen.
Schöne abschließende Worte. Danke, Tonio. Spannender Einblick. Bin gespannt, wo ihr in den nächsten Jahren, wo eure Reise in den nächsten Jahren weiterhin geht. Von daher vielen Dank für den Einblick.
Vielen Dank für die Einladung.
Ciao, Tonio.
Tschüss, Ralf.
Wir sind immer auf der Suche nach weiteren Zukunftspionieren. Wenn auch du mit deiner Geschichte inspirieren möchtest oder jemanden kennst, den wir kennenlernen sollten, dann schreib uns doch einfach eine E-Mail. Wir freuen uns auf deine Nachrichten.